Gutartige Prostatavergrößerung. Individuelle Therapie durch Laser und andere Verfahren.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Inkontinenz oder plötzliches Müssen, Harnwegsentzündung, all das kann eine vergrößerte Prostata mit sich bringen. Warum nicht über einen maßgeschneiderten Eingriff nachdenken, anstatt sich lange damit herumzuärgern? Das fragt Dr. Franziska Blobel. Sie ist Oberärztin der Urologie im Asklepios Westklinikum Hamburg. Plötzlich müssen oder vielleicht kommt es auch nur tröpfchenweise, das sind ja so Symptome, die Ihre Patienten kennen, oder?
Ganz richtig, das stimmt ganz genau. So individuell wie jeder Patient ist, so individuell sind auch die Symptome ihres gestörten Wasserlassens. Viele kommen mit einem sehr, sehr häufigen Harndrang, das Bedürfnis, häufiger zur Toilette zu gehen, teilweise bis zu halbstündlich, was natürlich einen hohen Leidensdruck mit sich bringt. Typisch ist, dass die Patienten die Toilette immer im Auge haben. Zweizeitiges Wasserlassen, stotternder Harnstrahl. Zweizeitig heißt, sie gehen zur Toilette, und kurze Zeit später haben sie wieder den Harndrang und es kommt auch noch erneut was. Dass der Harnstrahl wesentlich schwächer ist, teilweise gar kein Harnstrahl mehr kommt, bis zu dem akuteren Bild eines akuten Harnverhaltes. Die Patienten müssen nachts sehr häufig zur Toilette und werden davon geweckt, was wieder den Leidensdruck erhöht. Manche Patienten kommen mit extremeren Symptomen wie einem fieberhaften Harnwegsinfekt bis hin zu Blutvergiftungserscheinungen oder dem extremen Bild eines akuten Nierenversagens, was natürlich auch damit einhergehen kann, dass ein endgültiger Nierenschaden entsteht, weil eben die Blase sich so gestört entleert und der Urin sich teilweise bis in die Nieren zurückstaut bei hohen Mengen des Restharns.
Und all das, weil die Prostata immer stärker wächst im Alter, ich glaube bei jedem Mann, oder?
Genau.
Genau. Und immer mehr die Harnröhre zudrückt, ist
ganz
das der
genau.
Grund?
Genau. Die Harnröhre wird verengt. Teilweise wird dem Schließmuskel richtig die Funktion weggenommen. Ja, der ist dann nicht mehr so trainiert. Der Blasenboden wird sehr oft angehoben und das stört dieses defizile System des Wasserlassens. Es stört die Nervenzellen, die melden, huch, ich muss Wasser lassen. Die melden sich dann teilweise zu früh. Bei manchen Patienten passiert es aber auch, dass eine ganz schrittweise Erweiterung der Blasenwand stattfindet, dass die Blase ausleiert, sie keinen Tonus mehr hat, um wieder einen Druck gegen die Prostata zu erzeugen. Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten Patienten haben aber eine verdickte Blasenwand, eine richtig muskulär verdickte Blasenwand, was man dann auch in der Blasenspiegelung sieht.
Aha. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen, naja, mein Gott, das ist doch nur, dass es auf der Toilette nicht gut funktioniert und ich habe ja nichts, vielleicht auch gar keine Entzündung, keinen Harnwegsinfekt. Und die gehen deshalb eben doch nicht zum Arzt. Was raten Sie?
Richtig. Etwas schlüpfrige Thema des Wasserlassens, was in einer Altersgruppe bei Männern vielleicht auch nicht das coolste Thema am Stammtisch ist, führt die Patienten immer noch tendenziell sehr spät zum Arzt. Die Patienten wissen mittlerweile durch die Medien, durch Ärzte, dass es die Möglichkeit der urologischen Vorsorge gibt. Aber diese Vorsorge dient eben nicht nur der Früherkennung des Prostatakrebses, sondern auch, um festzustellen, wie ist es mit dem Wasserlassen bestellt? Wie stark sind meine Beschwerden eigentlich in Relation zu anderen? Und wann kommt für mich eine medikamentöse Therapie oder halt auch eine operative Therapie? Wann rückt die ins Licht? Und wann sollte ich mich mit der mindestens beschäftigen? Oder wann wird das auch etwas dringend, diese anzugehen, ganz genau. Und dieses Thema wird zwischen den Männern meiner Meinung nach immer noch zu wenig beredet. Es wird mehr, definitiv, aber es wird immer noch zu wenig angesprochen, sodass man, dass viele Patienten erst kommen, wenn fortgeschrittene Symptomatiken vorliegen.
Und wäre es denn besser, eher früher zu kommen? Also dann, wenn man noch das Gefühl hat, na ja, es geht doch, komm jetzt, also stell dich mal so an.
Also sich auf jeden Fall damit zu beschäftigen, das heißt, es in der urologischen Vorsorge anzusprechen und den Arzt bewerten zu lassen, definitiv. ob man sich dann sofort zu einer Operation entscheidet, wegen moderater Beschwerden, einer geringen Beeinflussung der Lebensqualität, das muss man mit dem Patienten ganz individuell besprechen. Das geht aber auch gut zu besprechen. Also die meisten Patienten, die vor uns sitzen, haben schon einen sehr hohen Leidensdruck mit häufigem Wasserlassen, 4 bis 5 Mal nachts raus zur Toilette gehen. Das ist natürlich schon ein fortgeschrittener Leidensdruck, mit dem die Patienten vor uns sitzen. Und wir wissen, dass wenn wir die Patienten etwas früher in dieser Beschwerdesymptomatik operieren würden, haben viele der Patienten, die mit moderaten Beschwerden kommen, einen schnelleren, zügigeren Heilungsverlauf. Ja. Das heißt, wenn wir erst darauf warten, wenn anatomische Veränderungen an Blase, an Schließmuskel stattfinden, wenn der Wasserlassapparat fortgeschritten gestört ist und wir dann den Weg wieder freimachen, indem wir die Prostata auf unterschiedliche Art und Weise verkleinern, wissen wir, die Patienten haben dann einen längeren Heilungsverlauf. Vielleicht länger eine temporäre Inkontinenz, bis der Schließapparat wieder greift.
Ja, da hört man ja auch schon, Sie haben eine Menge Erfahrung mit Patienten in den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Stadien. Wie stellen Sie denn fest, was das Beste ist für den Patienten?
Genau. Wir als eine Spezialklinik rein für das gutartige Prostata-Syndrom haben halt den Vorteil, dass wir uns nur mit diesem oder fast nur mit diesem Krankheitsbild und alles, was damit einherkommt, beschäftigt. Und so können wir den Patienten anhand unterschiedlicher Faktoren dann individuell beraten und wollen das auch, damit der Patient sich gut beraten fühlt, weil wir wissen, die haben dann einfach den angenehmeren Heilungsverlauf, wenn die wissen, was auf sie zukommt oder was nicht auf sie zukommt. Man macht es fest an sicherlich dem Alter des Patienten, an den Vorerkrankungen. Nehmen die Patienten einen Blutverdünner ein? Kann man diesen temporär pausieren oder muss der dauerhaft weiterlaufen? Was erwarten die Patienten von der Operation? Möchten sie eine erstmal die kleinste Therapie, die nicht invasivste Therapie und nehmen damit in Kauf vielleicht im weiteren nach ein paar Jahren nochmal operiert werden zu müssen, wenn das nicht ausreichend oder temporär geholfen hat, legen die Patienten darauf Wert, noch einen Kinderwunsch zu haben. Auch manche Patienten möchten das. Oder die antegrade Ejakulation, das heißt, das Ejakulat nach vorne rausgeht und nicht nach retrograd in die Blase. Der trockene Samenerguss ist für viele Patienten ein ganz wichtiger Faktor, über den sie zumindest sprechen möchten und den man mit ihnen auch besprechen muss. Ganz genau.
Geht es denn gleich mit einem Eingriff los oder beginnt man eine Therapie erstmal mit Medikamenten?
Die meisten Patienten kommen ja aus dem ambulanten Bereich, ehe sie zu uns in die Klinik kommen, wo es vermehrt natürlich um die operative Therapie geht. Das heißt, die meisten Patienten haben eine urologische Vorgeschichte, aber sicherlich, die Patienten gehen zuerst zum ambulanten Urologen. Die meisten bekommen erst eine medikamentöse Therapie, die kann auf unterschiedlichsten Wegen angreifen, je nachdem, welche Symptome vorherrschend sind. Die meisten bekommen erstmal eine medikamentöse Therapie. Manche vertragen diese nicht, die Nebenwirkungen überwiegen und die möchten das deswegen nicht. Diese medikamentöse Therapie kann man auch nochmal steigern, aber wenn das nicht ausreichend wirkt und keine wesentliche Verbesserung der Wasserlass-Symptomatik bringt, dann sollte man sich auf jeden Fall mit einer Operation beschäftigen.
Okay, und diese Operation ist in Ihrem Fall eine lasergestützte, oder?
Richtig, ich würde mal sagen, der neue Goldstandard ist definitiv die sogenannte Laser-Enukleation der Prostata. Das heißt, die Drüse wird wie innerhalb einer Orangenschale wird das Fruchtfleisch herausgeschält und im Anschluss in der Operation entfernt, sodass der Weg wieder frei ist und die Prostata eben nicht die Harnröhre verengt und den Blasenboden anhebt. Das ist mittlerweile an vielen Kliniken der Goldstandard geworden. Hängt natürlich davon ab, wie die Kollegen und die Kolleginnen ausgebildet sind, an welchen Instrumenten, an welcher Laserart. Es gibt unterschiedliche Lasersysteme mittlerweile. Und viele Patienten werden in anderen Kliniken auch noch mit der seit Jahrzehnten vorherrschenden Methode der elektrischen Schlinge behandelt. Vorteilhaft ist aber der Laser gerade, was das Nachblutungsrisiko betrifft. Und man weiß, dass der Laser da keinen Nachteil auf etwaige Risiken der Operation wie Inkontinenz oder die erektile Dysfunktion hat zum Beispiel.
Und warum?
Weil das mittlerweile gut untersucht ist. Also anhand von Studien hat man natürlich verglichen, was der alte Goldstandard, die Resektion mit der Schlinge, was da der Vorteil ist. Und man weiß das auf jeden Fall ab einer bestimmten Prostatagröße. Man spricht da zwischen 50 und 80 Milliliter aufwärts, ne? Dass der Laser da auf jeden Fall bezüglich dieser Faktoren vorteilhaft ist. Und wenn man das Lasern gut beherrscht, ist man auch gegebenenfalls schneller bei der Operation.
Ja, und präziser wahrscheinlich. Aber es gibt ja verschiedene Laserarten, glaube ich, die Sie ja auch alle im Hause haben.
Genau.
Kann man da so für den Laien kurz erklären, wie die sich unterscheiden?
Ja, es gibt Lasersysteme, mit denen lässt sich sehr vorteilhaft diese Prostata herausschälen, was die vornehmliche Methode ist, weil sie einen hervorragenden sprengenden Effekt zwischen dem Gewebe der Kapsel und der Drüse haben, gleichzeitig einen koagulierenden Effekt, das heißt einen blutstillenden Effekt, alles auf dem gleichen Weg. Und je nachdem, wie nah man rangeht, halt auch einen schneidenden Effekt haben können. Und dann gibt es auch das Greenlight Lasersystem, wo man aber die Drüse wegvaporisiert. Ja, wegbrennt, da gewinnt man kein Gewebe, ist der Vorteil, man kann das unter laufender Blutverdünnung machen. Und bei Blutverdünnung sprechen wir mittlerweile nicht mehr von der typischen ASS-Einnahme. Da die Operationen, die wir durchführen, können wir mittlerweile alle unter dieser ASS-Therapie machen, sondern man spricht von der Blutverdünnung, die stärker ist, die man meist wegen eines Vorhofflimmerns einnimmt.
Mhm. Was ist denn, wenn man noch Kinder haben will nach dem Eingriff?
Wie ich schon ansprach, ist das vielen Patienten wichtig, gerade die sich an sowas wie eine junge Patienten, die sich an eine sowas solche Spezialkliniken wie uns wenden, beziehungsweise in Deutschland sind wir die einzige Spezialklinik für das gutartige Prostatasyndrom und dessen operativer Therapie. Und die Patienten müssen eingehend beraten werden, wie man den Samenerguss nach vorne raus, die antegrade Ejakulation erhalten kann. Das heißt, es gibt Verfahren, zum Beispiel bei moderaten Wasserlastbeschwerden, wo man durch heißen Wasserdampf in die Drüse anregt, sich selbst abzubauen. Das ist das sogenannte Resym-System. Macht aber eine relativ kleine Verkleinerung und vielleicht auch keine endgültige Verkleinerung der Drüse. Aber damit sind viele Patienten gut versorgt und haben zu hoher Wahrscheinlichkeit, auch nicht zu 100%iger Wahrscheinlichkeit, einen Samenerguss nach vorne. Keine retrograde Ejakulation. Zu einem gewissen Prozentsatz kriegen auch diese Patienten eine retrograde Ejakulation, das weiß man aus Studien. Umso besser sozusagen die Erweiterung der Harnröhre ist, umso suffizienter, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Samenerguss in die Blase zurückgeht. Und die Patienten müssen gut darüber aufgeklärt sein. So ist es auch zum Beispiel bei der Aquabeam-Therapie, ein roboterunterstütztes Verfahren, wo man auch mittels heißes Wasserstrahldampf die Drüse wegvaporisiert. Die Patienten müssen darüber aufgeklärt sein, dass der Samenerguss eine fließendere Angelegenheit ist, weniger als eine spritzende Angelegenheit.
Oh ja, okay.
Was, wenn das für sexuelle Erleben wichtig sein soll, worüber sie einfach aufgeklärt sein müssen.
Ja, natürlich.
Ja? Damit sie da nicht, ihnen nicht etwas versprochen wird, was dann im Endeffekt dann doch nicht so eintritt.
Ja. Wo ist denn, also der Vorteil, den habe ich jetzt verstanden, der Nachteil dieser, ich sage jetzt mal, Wasser- oder dampfunterstützten Methoden könnte sein, die wächst weiter, die Prostata, ne?
Richtig, genau. Umso unvollständiger man die Drüse entfernt, also umso mehr Drüsengewebe noch im Körper verbleibt, umso stärker kann die Drüse die in die Situation wieder gelangen, dass sie wieder hochwächst.
Ja.
Das ist sehr unterschiedlich und kommt sicherlich auf die Drüsengröße an, wenn Patienten so eine große Prostata haben. Das ist seltener.
Ja, ja.
Und man ein Teil davon entfernt, ist natürlich trotzdem der Raum immer noch größer, um wieder hochwachsen zu müssen und wieder zu Symptomen zu führen, als wenn Patienten eine sehr kleine Prostata haben und ich da nur einen ganz kleinen Teil entferne. Da kann sie wieder schneller zusammenwachsen. Wie gesagt, da muss der Patient wirklich individuell beraten werden, was auf ihn zukommen kann und mit errechnen muss bei der jeweiligen Operationsmethode.
Und wenn der Eingriff dann gut gegangen ist, wie geht es dann für den Patienten direkt weiter?
Bei uns in der Klinik geht es direkt nach der Operation weiter, dass der Patient erst mit einem Katheter aufwacht, wo eine Blasenspülung durchläuft. Und so wird das auch in den meisten Kliniken gehandhabt, damit anfallendes Blut oder kleinere Gewebsreste ausgespült werden. Meistens liegt der Katheter in der Klinik 2 Nächte. Man sieht anhand der Urinfarbe, ob die Wundheilung gut vonstatten geht. Und wenn die Spülflüssigkeit oder der Urin schön hell sind, sehen wir, okay, es kam zu keiner manifesten Nachblutung. Offensichtlich geht es mit der Wundheilung gut vonstatten. Wenn es dem Patienten gut geht, keine weiteren Komplikationen wie Fieber zum Beispiel aufgetreten sind, kann man den Katheter nach 2 Nächten entfernen. Und dann heißt es, das Wasserlassen wieder neu kennenlernen.
Ja, Moment, der Katheter durch die Harnröhre oder anderswo im Körper?
Der Katheter durch die Harnröhre in den meisten Fällen wird dann nach den 2 Nächten oder gegebenenfalls etwas länger oder sogar etwas kürzer entfernt, ganz genau. Es gibt auch noch Katheter, die man bei der oder um die Operation herum einlegt, die nennen sich Bauchdeckenkatheter. Bauchdeckenkatheter sind dünne kleine Schläuche, die kurz über dem Schambein, über die direkten Haut in die Blase eingebracht werden, auch meistens durch einen kleinen Wasserballon geblockt sind. Und die natürlich dem Patienten ermöglichen, wieder via naturales Wasser zu lassen oder es zumindest versuchen im präoperativen oder postoperativen Verlauf. Und dann aber nach dem Wasserlassen zu schauen, wie viel Restharn habe ich denn noch? Wie viel kommt denn passiv aus diesem Bauchdeckenkatheter raus? Mhm. Dieser Katheter, den Sie ansprechen, ist vorteilhaft bei Patienten, die, wo man davon ausgehen muss, dass sie eine sehr ausgeleierte Blase haben. Manche Patienten kommen schon präoperativ mit dem Fall, dass sie 2 Liter chronisch in der Blase haben, aber es kaum merken. Ja. Dann operieren wir die Prostata, aber die Blase ist deswegen ja nicht sofort wieder so aktiv, dass sie wieder einen Druck aufbauen kann, auch wenn der Weg eigentlich frei ist. Und wenn die Patienten im postoperativen Verlauf mit hohen Restharnmengen, und bei hoch sprechen wir jenseits der 200, 300 Milliliter herumlaufen, begünstigt das natürlich den Prozess von Harnwegsinfekten postoperativ, was man vermeiden möchte, und auch von Nachblutungen.
Aha, das heißt dann aber ja auch, dass die Blase insgesamt sich wieder dran gewöhnen muss, dass sie jetzt wieder freie Bahn hat,
ganz
sagen
genau,
wir mal so.
Ganz genau.
Das heißt aber auch wahrscheinlich für mich, dass in den ersten Wochen da noch Luft nach oben ist,
kann man das richtig, so sagen? Richtig, ganz genau. Ja. Also die Patienten müssen darüber aufgeklärt werden, dass wie nach jeder anderen Operation die Funktion des Organs erst wieder aufgenommen werden muss. Wir sagen den Patienten, meistens läuft es, wenn man den Katheter zieht, etwas zu gut. Die Blase merkt, der Weg ist wieder frei. Der Schließmuskel war vielleicht schon vorher etwas geschädigt. Auf jeden Fall lag da jetzt 2 Nächte ein Katheter drüber und wir haben dadurch operiert. Das heißt, ärgern tun wir ihn auf jeden Fall, auch wenn wir ihn nicht kaputt machen. Die Wunde ist innerlich noch vorhanden. Das heißt, da ist eine Wunde, die natürlich auch erst heilen muss. Da fällt Schorf ab. Da kann es noch mal zu blutigem Urin in den ersten Wochen kommen. Das ist nicht weiter schlimm, wenn der Patient weiß, damit umzugehen und dass es nicht gefährlich ist oder wann es gefährlich wird. Und in diesem Zuge, in dieser ersten Wundheilung, die sehr gerne 3 bis 4 Wochen dauert und auch noch weiter darüber hinaus natürlich geht. In diesem Zuge der Wundheilung kann häufiges Wasserlassen, eine sogenannte irritative Symptomatik, genau wie sie vor der Operation ist, auch noch da sein. Das müssen die Patienten wissen. Sie werden merken, es geht peu à peu bergauf, nicht immer ganz geradlinig, aber es wird besser. Und gerade in den ersten Wochen finden starke Veränderungen noch mal im Wasserlassen statt.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!